Bernd hat schon gesagt, wir sind in der zweiten Etappe unserer Gemeindeentdeckungsreise im Jubiläumsjahr mit dem Motto viermal untrennbar. Gerade dieses Jubiläumsjahr bietet Anlass, einmal zu fragen, hinzuschauen, was verbindet uns eigentlich als Gemeinde? Was verbindet die Jungen mit den Alten, die langjährigen Mitglieder mit den Neuen? Und was verbindet uns trotz unserer sehr unterschiedlichen geistlichen Prägungen und Herkünfte, die wir hier so zusammenbilden? Unter vier Aspekten wollen wir uns auf diese Reise machen und fragen, was uns untrennbar verbindet. Wo wir herkommen, mein Segen ist dein Segen, den Segen Gottes im Leben der anderen entdecken. Was uns ausmacht, dein Lied ist mein Lied, die Lieder der anderen Generation entdecken. Das ist jetzt im Februar das Thema. Im März dann die Frage, wofür unser Herz brennt. Unser Glaube ist unser Schatz, die Leidenschaft der anderen entdecken. Und dann im April, was wir weitergeben. Unsere Entdeckung wird zu eurer Entdeckung, teilen, was uns geschenkt ist. Und für jedes Thema wollen wir uns dann einen Monat Zeit nehmen. Im Januar hatten wir Kleingruppen, wo wir uns unsere Segensgeschichten erzählt haben, wie wir zum Glauben gekommen sind, besondere Segensspuren Gottes in unserem Leben. Und Abschluss war dann der Erzählgottesdienst am letzten Sonntag mit 5 sehr individuellen und sehr unterhaltsamen und lustigen Segensgeschichten, war sehr eindrücklich. Höhepunkt im Februar dann wird wieder ein gemeinsamer Gottesdienst sein. Es wird dann ein Liedgottesdienst sein. Dann dürft ihr eure Lieder vorstellen und erzählen, was euch dieses Lied bedeutet oder was ihr mit diesem Lied erlebt habt. Und dann singen wir zusammen dieses Lied. Vorher wieder Kleingruppenphase und Bibelgesprächskreis und auch in den Teams. Da tauschen wir uns dann in Kleingruppen darüber aus, welche Lieder euch wertvoll sind, was uns ausmacht. Dein Lied ist mein Lied. Aber es geht um mehr als um Lieder. Lieder sind ja Ausdruck unseres Glaubens. Es geht noch nicht um den Glauben an sich, das ist dann im März das Thema, wo es um unsere Glaubensinhalte geht. Jetzt geht es eher so um die Gestaltung und die Form des Glaubens. Und da spielen Lieder ja eine ganz wesentliche Rolle. Es geht darum, auszutauschen, wie wir unser geistliches Leben gestalten, was unser geistliches Leben prägt. In den Anregungen des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, von dem diese Themenreihe ist, heißt es, jeder Mensch hat etwas, was ihm heilig ist. Lieder, die ihm etwas bedeuten, Bibelworte, die ihn tragen, Rituale, die für ihn wertvoll sind. Diese Schätze der anderen verkennen wir oft. Darin liegt oft ein Grund für Missverständnisse. Lernt euch besser verstehen. Wenn wir teilen, was uns wertvoll ist, verstehen wir uns besser. Zeigt einander die Schätze eures Glaubens und erzählt, was euch erfüllt, euch stark macht, euch herausfordert oder zweifeln lässt und was euch hält. Soweit aus den Anregungen zu dieser Themenreihe. Dein Lied ist mein Lied, steht für die Kultur unserer Frömmigkeit. Lieder sind Kultur und gehören zu Formen des geistlichen Lebens und in jeder Kultur sind auch andere Lieder vom Stil her. Ich habe keinen besonderen Bezug zu Liedern, muss ich ehrlich sagen, und habe jetzt keine Lieder, die mir irgendwie besonders viel bedeuten. Aber ich habe für mich einen Schatz an Bibelworten. Das sind nicht viele, das sind aber ganz kostbare Bibelworte. Das ist so mein Glaubensschatz, an diesen ich mich festhalte, die mir sehr viel bedeuten. Dann gibt es einige Bücher, die mich geistlich sehr geprägt haben und in die ich auch immer wieder mal reinschaue. Und ich habe ein Ritual entwickelt, dass ich seit einigen Jahren täglich am Vaterunser entlang bete. Das ist mir sehr wichtig geworden und eine ganz große Hilfe und das ist für mich sehr wertvoll. Und so hat jede und jeder seine persönlichen Glaubensschätze. Für viele sind es Lieder, weil sie uns natürlich emotional sehr tief berühren. Daher das Motto, dein Lied ist mein Lied, aber ich will es weiter fassen. Wir entdecken die Lieder und die Glaubensschätze der anderen. Abgeleitet ist dieses Motto aus dem Buch Ruth, eine sehr berührende Geschichte von Naomi und ihrer Schwiegertochter Ruth. Und dort verspricht Ruth ihrer Schwiegermutter, wird oft als Trauspruch genommen, aber es geht hier um zwei Frauen, wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Bevor wir uns diese Szene genauer anschauen, verschaffen wir uns zunächst mal einen Überblick über diese Geschichte von Ruth und ihrer Schwiegermutter und über das ganze Buch Ruth. Und wie soll es anders sein? Natürlich mit einem Clip aus dem Bible Project, der das sehr gut darstellt.
Das Buch Ruth. Es ist ein brillantes theologisches Kunstwerk und lädt uns zum Nachdenken über die Frage ein, wie involviert Gott in unseren täglichen Momenten der Freude und der Schwierigkeiten ist. Das Buch hat drei Hauptcharaktere: die Witwe Noomi, die Moabiterin Ruth und den israelitischen Landwirt Boas. Die Geschichte wird in vier wunderschön gestalteten Kapiteln erzählt. Lass uns eintauchen und sehen, wie sich alles entwickelt. Das erste Kapitel beginnt mit folgendem Vers: zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten. Es erinnert uns also an die ziemlich dunklen und schweren Tage aus dem Buch Richter. Hier treffen wir eine israelitische Familie, die während einer Hungersnot ums Überleben kämpft. Auf der Suche nach Nahrung wandern sie in das Land Moab aus, Israels Erzfeind. Dort stirbt der Vater der Familie. Die Söhne heiraten zwei moabitische Frauen, Ruth und Orpa. Aber dann sterben auch die Söhne und nur Noomi und ihre beiden Schwiegertöchter bleiben zurück. Noomi hat nun keinen Grund mehr, an diesem Ort zu bleiben. Ihren beiden neuen Töchtern sagt sie, dass sie wieder nach Hause zurückzieht. Und Noomi weiß, dass das Leben einer fremden Witwe in Israel ziemlich hart sein wird. Deswegen verpflichtet sie die Frauen, nicht mit ihr zu gehen. Orpa ist damit einverstanden, aber Ruth nicht. Sie zeigt eine außergewöhnliche Loyalität gegenüber Noomi und sagt: Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Also kehren sie zu zweit nach Israel zurück. Das Kapitel endet damit, dass Noomi ihren Namen in Mara ändert, was im Hebräischen bitter bedeutet. Sie beklagt ihr trauriges Schicksal. Kapitel 2 beginnt mit einem Gespräch zwischen Noomi und Ruth, in dem sie überlegen, wo sie etwas zu essen finden können. Zu der Zeit fand gerade die Gerstenernte statt. Und so zieht Ruth los, auf der Suche nach Nahrung, und liest am Ende Körner auf einem Feld auf, das einem Mann namens Boas gehört. Er war ein Verwandter von Noomi und wir erfahren, dass er ein Mann mit edlem Charakter war. Er bemerkt Ruth und nachdem er mehr über sie erfahren hat, zeigt er sich ihr gegenüber sehr großzügig. Er legt eine besondere Regelung fest, nach der die Einwanderin Ruth auf seinem Feld Körner aufsammeln darf. Indem er das tut, befolgt er ein klares Gesetz aus der Tora, nachdem man gegenüber Einwanderern und Armen besondere Großzügigkeit zeigen soll. Boas ist von Ruths Loyalität gegenüber Noomi so beeindruckt, dass er Gott bittet, sie für ihre Tapferkeit zu belohnen. Ruth kehrt an dem Tag heim und Noomi erfährt, dass sie Boas kennengelernt hat. Sie ist total begeistert und sagt, dass Boas der Löser der Familie ist. Diese Sache mit dem Löser einer Familie ist ein israelitischer Brauch. Wenn ein Mann in der Familie starb, ließ er seine Frau, seine Kinder und sein Land zurück. Es war dann die Aufgabe des Lösers, diese Witwe zu heiraten, das Land zu übernehmen und die Familie zu beschützen. Also beginnt Noomi darauf zu hoffen, dass ihre Familie doch noch eine Zukunft hat. Kapitel 3 beginnt damit, dass Noomi und Ruth einen Plan schmieden, Boas auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ruth wird die Trauerkleidung ablegen und zeigen, dass sie bereit ist für eine neue Heirat. Sie bricht auf, um Boas noch in dieser Nacht zu treffen. Als sie sich ihm nähert, wacht er auf und ist total verwundert. Sie zeigt ihm ehrlich und klar ihre Absicht und fragt ihn, ob er Noomis Familie loskauft und sie heiraten wird. Boas ist wieder erstaunt über Ruths Loyalität gegenüber Noomi und ihrer Familie und ernennt Ruth eine Frau mit edlem Charakter. Das ist der gleiche Begriff, der in Sprüche 31 für die Beschreibung einer Frau benutzt wird. Boas sagt ihr, sie solle bis zum nächsten Tag warten. Es gibt nämlich noch einen Verwandten, der Ruth und Noomi näher steht. Und falls er die beiden nicht nach dem Gesetz vor dem Stadtältesten loskauft, wird Boas das tun. Das Kapitel endet mit Ruths Rückkehr zu Noomi und die beiden staunen über das, was passiert ist. In Kapitel 4 kommt dann alles zusammen. Das andere Familienmitglied ist tatsächlich dazu berechtigt, die Familie noch vor Boas loszukaufen. Aber in letzter Sekunde findet der Verwandte heraus, dass er dann die Moabiterin Ruth heiraten muss. Und so lehnt er am Ende doch ab. Aber Boas kennt den wahren Charakter von Ruth. Er kauft den Familienbesitz von Noomi und heiratet Ruth. Genau wie Ruth am Anfang loyal zu Noomis Familie war, ist Boas jetzt auch loyal zu ihrer Familie. Die Geschichte endet mit einer Umkehrung der ganzen Tragödie aus Kapitel 1. Der Tod von Noomis Ehemann und ihren Söhnen wird umgedreht, als Ruth wieder heiratet und einen Sohn bekommt, was Noomi enorme Freude bereitet. Die Symmetrie zwischen Anfang und Ende der ganzen Geschichte ist wirklich bemerkenswert. Erinnere dich, wie Ruth am Anfang als Folge auf die Tragödie diese großartige Loyalität zeigte. Das passt jetzt sehr gut zu Boas Loyalität, was letztlich zur Wiederherstellung der Familie führt. Und diese Symmetrie hebt auch die Struktur der Kapitel 2 und 3 hervor. Jedes Kapitel beginnt damit, dass Ruth und Naomi einen Plan für die Zukunft schmieden. Darauf folgt das glückliche Treffen zwischen Ruth und Boas und jedes Kapitel endet damit, dass Naomi und Ruth sich über das freuen, was passiert ist. Das ist wunderbar gemacht und dieser Aufbau passt zu einem sehr interessanten Merkmal dieser Geschichte, nämlich wie wenig Gott erwähnt wird. Die Charaktere sprechen zwar ein paar Mal über ihn, aber der Erzähler erwähnt nicht einmal, wie Gott etwas aktiv in der Geschichte tut. Und das ist brillant. Denn Gott arbeitet in seiner Souveränität im Hintergrund jeder Szene in dieser Geschichte und verwebt alle Umstände und Entscheidungen dieser Charaktere miteinander. Naomi glaubt, dass ihre Tragödie eine Bestrafung von Gott ist, aber tatsächlich geht es in der ganzen Geschichte um Gottes Mission, sie und ihre Familie wiederherzustellen. Das macht er durch Ruth, durch ihre Tapferkeit und Loyalität, die Naomis Leben Heilung schenkt. Aber nicht ohne Boas, der ein nüchterner Landwirt ist, aber voller Großzügigkeit und Loyalität. Gott benutzt seine Integrität in Verbindung mit Ruths Tapferkeit, um Naomi und ihre Familie zu retten. Diese Geschichte zeigt auf wunderbare Weise das Zusammenspiel aus Gottes Zielen mit dem menschlichen Willen und seinen Entscheidungen. Gott webt den treuen Gehorsam seiner Leute zusammen, um seine erlösenden Absichten in diese Welt zu bringen. Und das führt uns zum eigentlichen Ende der Geschichte. Das Buch Ruth endet mit einem Stammbaum, der zeigt, wie der Sohn von Boas und Ruth, Obed, der Großvater von David war, von dem die Familie des Messias abstammt. Und plötzlich sind diese scheinbar banalen und gewöhnlichen Begebenheiten in dieser Geschichte in Gottes große Erlösungsgeschichte für die Welt verwoben. So lädt uns das Buch Ruth zum Nachdenken darüber ein, wie Gott in den sehr gewöhnlichen, banalen Details unseres Lebens ebenfalls am Werk ist. Und darum geht es im Buch Ruth. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte...
Ruth, die Vorfahren von Jesus. Ja, es ist zunächst beeindruckend, wie Naomi ihre beiden Schwiegertöchter doch selbstlos freigibt. Allein als Witwe in der alten Heimat neu anzufangen, das würde für sie sehr hart werden. Aber sie gibt ihre beiden Schwiegertöchter frei, weil sie ihnen das nicht zumuten wollte, jetzt nochmal mit ihr zusammen in einer fremden Gegend neu anzufangen. Und Naomi wollte ihnen nicht zumuten, dass diese beiden jungen Witwen an Seite einer alten Witwe dort in der Fremde leben sollten. Sie sollten zurückbleiben und nochmal ein ganz neues Leben beginnen. Naomi bindet also diese beiden Frauen nicht an sich. Das finde ich sehr schön, das ist ein gutes Beispiel. Allerdings sehe ich ihre Argumente auch sehr kritisch. Naomi argumentiert vom Nutzen der Beziehung her. Als sie auf dem Weg nach Israel sind, hält sie inne und sagt, stopp, kehrt um. Und da sagt sie, kehrt um, geht zu euren Müttern zurück. Der Herr soll euch genauso lieben, wie ihr die Verstorbenen und auch mich geliebt habt. Er soll dafür sorgen, dass ihr ein neues Zuhause findet bei neuen Ehemännern. Naomi küsste die beiden, aber sie weinten laut und baten Naomi, lass uns mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi erwiderte, kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Ich kann keine Söhne mehr zur Welt bringen, die euch heiraten würden. Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin einfach zu alt für eine neue Ehe. Selbst wenn ich es wäre, wenn ich noch heute Nacht mit einem Mann schlafen und danach Söhne zur Welt bringen würde, wollt ihr wirklich warten, bis sie groß sind? Wollt ihr euch so lange einschließen und mit keinem Mann verheiratet sein? Nein, meine Töchter, mein Schicksal ist zu bitter für euch. Die Hand des Herrn hat mich getroffen. Das war das Argument, weshalb die Schwiegertöchter zurückbleiben sollten und ein neues Leben beginnen sollen. Wie sah Naomi ihre Rolle als Schwiegermutter, beziehungsweise wie sah sie ihre Beziehung zu diesen beiden Schwiegertöchtern? Vereinfacht heißt das doch, was sie gesagt hat, ich kann euch nichts mehr geben. Also geht zurück, beginnt ein neues Leben ohne mich. Ich kann euch nichts mehr geben. Das heißt doch, Naomi sah diese Dreierbeziehung vom Nutzen her. Sie kann ihren Schwiegertöchtern nichts mehr nützen. Im Gegenteil, sie wird nur noch eine Last für sie, eine Belastung. Das hat bei mir die Frage ausgelöst, Wie sehe ich Beziehungen in der Gemeinde? Was bedeuten für mich Beziehungen? Für Naomi in dieser Geschichte muss die Beziehung einen Nutzen haben. Ist man dann nur noch eine Last für den anderen, dann ist es besser, man trennt sich. Und so frage ich, was erwarten wir von Beziehungen in der Gemeinde? Viermal untrennbar ist unser Motto dieser Themenreihe. Warum sind wir untrennbar verbunden? Und sind wir wirklich untrennbar verbunden? Was erwarten wir von den Beziehungen, von den Geschwistern in der Gemeinde? Welchen Nutzen, wenn ich mal so fragen darf, welchen Nutzen siehst du in der Gemeinschaft der Gemeinde? Muss das was nutzen? Und was ist, wenn der Nutzen ausbleibt? Bist du enttäuscht, frustriert, ziehst dich zurück oder trennst dich vielleicht sogar von der Gemeinde? Die Kleingruppen sind so das Herz der Gemeinde, wo wir in Kleingruppen Gemeinschaft pflegen. Wozu gehst du in eine Kleingruppe? Welchen Nutzen erwartest du von einer Kleingruppe? Eine andere Beobachtung kann man auch in diesem Text machen, die man auch in Gemeinden macht. Naomi sagte, mein Schicksal ist zu bitter für euch. Ich will euch damit nicht belasten. Ihr Leid ist zu groß, sie will die beiden Frauen nicht belasten. Und das stellt für mich die Frage, wie geht ihr mit Leid um? Was ist, wenn ihr plötzlich von schwerem Leid oder schwerer Krankheit betroffen seid? Geht ihr dann in die Gemeinde? Ruft ihr die Ältesten, wenn ihr krank geworden seid, dass sie für euch beten, euch segnen? Bittet ihr um Heilungsgebet oder um Fürbitte? Oder zieht ihr euch zurück? Bleibt ihr weg, wenn euch schweres Leid getroffen hat? Schauen wir auf Ruth. Dass Ruth und Orpa heftig weinen bei dem Gedanken, ihre Schwiegermutter allein ziehen zu lassen, das zeigt, wie tief diese drei Frauen durch das gemeinsame Leid verbunden waren. Sie hatten glückliche Tage zusammen erlebt, mit Naomi und ihren Söhnen, aber nach 10 Jahren erlebten die beiden Frauen das gleiche Schicksal wie ihre Schwiegermutter. Sie verloren ihre Männer. Das heißt, dieses gemeinsam erlebte Leid hat diese drei Frauen so tief miteinander verbunden. Und der Gedanke, sich jetzt zu trennen, war unheimlich schwer für die beiden Frauen, die Jungen. Orpa entschied sich, ich vermute mal schweren Herzens umzukehren und nochmal ein neues Leben zu starten. Warum aber wollte Ruth unbedingt bei Naomi bleiben? Warum war Ruth bereit, einen fremden Glauben, in eine fremde Kultur zu gehen und die Kultur des israelitischen Volkes zu übernehmen? Es gibt nur einen kleinen Hinweis am Ende der Geschichte, in Kapitel 4, Vers 15. Als der Sohn geboren war, sagen die Frauen aus Bethlehem zu Naomi, es ist ja das Kind deiner Schwiegertochter, die dich liebt. Es war Liebe. Es war Liebe, warum Ruth bei Naomi bleiben wollte. Das klingt jetzt schön, aber auch ein bisschen einfach. Denn dann hätte Orpa Naomi nicht geliebt, die dann wegging. Natürlich ist Liebe wichtig für eine Gemeinschaft. Und Johannes fordert die Gläubigen ja auch auf in seinem Brief, dass wir einander lieben sollen. Und er beruft sich dabei auf Jesus, der selber gesagt hat, Liebe soll euer Markenzeichen sein, euer Kennzeichen soll Liebe sein. Aber einfach sagen, naja, Liebe, das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt und theoretisch. Was macht diese Liebe bei Ruth aus? Was machte diese Liebe so stark, dass sie bereit war, mit ihrer Schwiegermutter in ein völlig neues Land zu gehen? Ich glaube, es war dieses gemeinsam durchlebte Leid, was diese Liebe so stark gemacht hat. Gemeinsam durchlebtes Leid verbindet mehr als gemeinsam erlebtes Glück. Oder Tränen binden mehr als Lachen. Ruths Liebe zu Naomi war durch das Leid gereift und machte sie bereit, zu diesem Opfer mit dieser alten Frau zurückzukehren. Was heißt das für unsere Gemeinschaft? Was bedeutet das für unseren Umgang mit Leid? Das heißt doch, gemeinsam durchlebtes, durchlittenes, durchbetetes Leid wird uns untereinander stärken und unsere Beziehungen vertiefen. Paulus beschreibt das ja sehr anschaulich an diesem Bild vom Körper, wenn er sagt, wenn ein Körperteil leidet, leiden alle mit. So ist Gemeinde, so soll Gemeinde sein. Aber auch natürlich, wenn sich ein Körperteil freut, freuen sich auch alle anderen mit. Und deswegen machen wir das ja auch im Gottesdienst, dass wir am Ende des Gottesdienstes oder wenn nicht übertragen wird, in der Mitte des Gottesdienstes Gelegenheit geben, Freude und Leid hier zu teilen, dass wir das mitteilen, füreinander beten, Anteil nehmen. Und natürlich vor allem die Kleingruppen sind der Ort, wo wir auch zusammen Freude und Leid teilen. Das soll ganz wichtiges Bestandteil der Gemeinde sein, dass wir gemeinsam Lasten tragen und Leid miteinander tragen. Das wird auch unsere Gemeinschaft vertiefen und stärken. Auch wenn die Argumente von Naomi fragwürdig sind, vom Nutzen her, so zeigt ihr Verhalten doch aber auch Größe. Naomi konnte freigeben. Ich denke, auch sie liebte ihre beiden Schwiegertöchter, aber sie konnte sie freigeben. Wie gesagt, sie waren sehr tief durch das Leid verbunden, aber die Geschichte zeigt auch, echte Liebe kann freigeben. Naomi konnte im Sinne unseres Themas sagen, mein Lied muss nicht dein Lied sein. Ich drehe das jetzt mal um und ich finde, es ist auch ein wichtiger Aspekt für unser Miteinander in der Gemeinde. Echte Liebe gibt frei. Sie fordert nicht, sie erwartet nicht, sie setzt nicht unter Druck. Echte Liebe zu den Geschwistern kann auch sagen, mein Lied muss nicht dein Lied sein. Ich erwarte nicht, dass du meine Lieder übernimmst. Und Lieder stehen ja stellvertretend für die Art, wie wir unseren Glauben gestalten. Ich erwarte nicht, dass du so glaubst und so deinen Glauben lebst, wie ich das mache. Jeder lebt von uns seinen Glauben etwas anders. Jeder hat so seinen eigenen Stil entwickelt. Und bevor wir uns gegenseitig für die Lieder und den Glaubensstil der anderen interessieren, sollten wir uns zunächst mal einen Schritt zurücktreten und sagen und uns frei machen von der Forderung. Gibt ja auch diese Forderung, ich will, dass meine Lieder hier im Gottesdienst gesungen werden oder dass mehr von meinen Liedern gesungen werden. Oder ich erwarte eine bestimmte Art von Lobpreis. Der Lobpreis muss so und so sein mit diesen und diesen Liedern, sonst bringt er mir nichts. Das sind Forderungen. Oder auch die Gestaltung hier des Gottesdienstraumes, es muss so oder so sein. Der Altar, die Kanzel und so weiter. Echte Liebe gibt frei, sie fordert nicht. Sie fordert keine bestimmten Stile und Richtungen. Sie setzt ihren Geschmack, ihren Stil nicht als Maßstab. Denn echte Liebe hat erkannt, was eigentlich verbindet. Es sind nicht die Lieder und die Formen. Wenn wir freigeben und sagen, mein Lied muss nicht dein Lied sein, dann können wir aufeinander zugehen und fragen, warum ist dieses Lied für dich so wertvoll? Und wenn wir dann verstanden haben, weshalb ein Lied für jemanden besonders wertvoll ist, dann können wir sagen, dieses Lied soll auch mein Lied sein. Aber freiwillig, so wie Ruth sich freiwillig entschieden hat. Freiwillig hat sie gesagt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Eine letzte Frage zu dieser Geschichte. Warum hat Ruth sich entschieden, warum konnte sie bekennen, dein Gott ist mein Gott? Das Buch selbst sagt nichts dazu, wie sie zu dieser Entscheidung, es ist ja ein Bekenntnis, was sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Das Buch sagt nichts, wie sie zu diesem Bekenntnis gekommen ist. Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, Ruth hat an ihrer Schwiegermutter beobachtet, wie Gott diese Frau in ihrem Leid getragen hat. Naomi fühlte sich von Gott hart geschlagen, aber sie hat nie von Gott losgelassen. Sie hat an diesem Gott festgehalten. Und so erlebte sie, wie Gott sie in dieser schweren Zeit durchgetragen hat. Und das hat Ruth gesehen und beobachtet, sodass sie selbst zu diesem Bekenntnis kam, dein Gott ist auch mein Gott. Diesen Gott will ich auch. Diesen Gott, der so durchträgt, will ich auch. Ruth hat erlebt, wie der Glaube an Gott trägt in schweren Zeiten und sagt dann, dieser Gott soll auch mein Gott sein. Übertragen auf unser Thema könnte man dann sagen, dein Lied soll auch mein Lied sein, weil es dich trägt. Dein Lied soll mein Lied sein, weil es für dich wertvoll ist. Wenn ich verstanden habe, warum jemand ein Lied so sehr liebt, was er mit diesem Lied erlebt hat, warum ihn dieses Lied trägt und so viel bedeutet, dann kann ich sagen, ja, dieses Lied soll auch mein Lied sein. Dann kann ich mitsingen, auch wenn es nicht mein Stil ist. Und das können wir jetzt auf alle Formen der Frömmigkeit übertragen. Wenn ich verstanden habe, warum jemand kirchliche Liturgie so wertvoll ist, dann kann ich mich auch mal dafür öffnen und sagen, okay, ich will das verstehen, was da passiert. Oder andersrum, wenn ich verstanden habe, weshalb jemand beim Lobpreis aufsteht und vielleicht auch die Hände hebt, dann kann ich das akzeptieren und sagen, okay, ist vielleicht nicht mein Stil, aber mich beeindruckt das. Tauscht euch jetzt im Februar in euren Kleingruppen darüber aus, was euch trägt, welche Lieder euch wertvoll und wichtig sind, was ihr mit Liedern erlebt habt, welche Bibelworte, welche Psalmen. Tauscht euch über eure geistliche Praxis aus. Gibt es Gebete, die euch sehr wertvoll sind, die ihr regelmäßig betet, oder Psalmen? Welche Bücher, welche geistlichen Bücher haben euch geprägt? Und natürlich, welche Lieder sind euch wertvoll und wichtig? Was verbindet ihr mit diesen Liedern? Was habt ihr damit erlebt? Warum trägt dich ein Lied? Und dann, dein Lied soll auch mein Lied sein. Darum geht es im Februar auf unserer Entdeckungsreise. 4-mal untrennbar. Jeder Mensch hat etwas, was ihm heilig ist. Lieder, die ihm etwas bedeuten. Bibelworte, die ihn tragen. Rituale, die für ihn wertvoll sind. Diese Schätze der anderen verkennen wir oft. Darin liegt oft Grund für Missverständnisse. Lernt euch daher besser verstehen. Wenn wir teilen, was uns wertvoll ist, verstehen wir uns besser. Zeigt einander die Schätze eures Glaubens und erzählt, was euch erfüllt, euch stark macht, euch herausfordert und zweifeln lässt und was euch hält. Tauscht euch zum Beispiel so darüber aus: Dieser Bibelvers hat mich besonders geprägt, weil. Diesen Bibelvers liebe ich besonders, weil. Dieses Lied oder diese Liedzeile liebe ich besonders, weil. Diese Worte, diese Lieder haben mich besonders gehalten, besonders erfüllt, stark gemacht, herausgefordert. Ja, und wie schon gesagt, im Gottesdienst am 26. Februar könnt ihr dann eure Glaubensschätze und eure Lieder hier im Gottesdienst vorstellen. Ihr dürft also Lieder für den Gottesdienst vorschlagen, solltet dann aber auch bereit sein, etwas dazu zu sagen, zu diesem Lied, was euch mit diesem Lied verbindet, warum euch dieses Lied wertvoll ist, und dann werden wir dieses Lied hier zusammen singen. Und damit sich das Musikteam darauf einstellen kann, das machen wir nicht so ganz spontan, bitten wir um eure Rückmeldungen bis eine Woche vorher, also bis zum 19.02. an Andreas Moos, denn er wird diesen Gottesdienst dann leiten. Ja, so bin ich gespannt auf den Austausch, den Bibelgesprächskreis, in den Kleingruppen, in den Teams. Ich wünsche uns einen inspirierenden Austausch, der uns mehr verbindet und mehr Verständnis untereinander gibt für unseren gemeinsam gelebten Glauben und für die Lieder und Rituale, die uns wertvoll und wichtig sind. Und jetzt wollen wir nochmal zusammen singen.